Hallo, ganz herzlich willkommen zur Session heute Abend, in Zusammenarbeit mit der ING in der Deutschen Börse. Thema heute ist Xetra und Handel. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass ihr da seid, so viele, und dieses Thema dem Glühwein und dem Weihnachtsmarktbesuch und so weiter vorziehen. Ich tät's auch, ich bin nicht so der Fan von Weihnachtsmärkten und von Glühwein eh nicht, wenn dann einen richtigen Wein. Anderes Thema. Also, wir sprechen heute über Xetra, beziehungsweise über den Handel. Also das, was ich erzählen werde, gilt nicht nur für Xetra, sondern auch für andere Märkte. Und ich werde insgesamt, Moment, jetzt versuche ich hier mal weiter. Ja, ich werde insgesamt einen Überblick geben über, was Liquidität bedeutet, was direkte, indirekte Kosten sind, weil Kosten ist ja klar, das ist für euch ein wichtiger Faktor, der zieht eure Rendite runter. Werde was erklären über den, wie der Handel abläuft, und zwar sowohl für Aktien als auch für ETFs, das offene Orderbuch zeigen, wie ETF-Preise entstehen. Das ist jetzt unfassbar viel Theorie, aber eigentlich stellt euch vor, wir machen jetzt 30 Minuten lang so die Hintergründe, sehr praktisch, so praktisch wie es geht, mit ganz vielen Bilderchen. Und dann werde ich noch mal 10 Minuten ins Internet gehen und das versuchen zu visualisieren oder zu zeigen. Visualisieren tue ich ja vorher, was ich da erklärt habe. Also es ist eine neue Software hier, ich liebe sie sehr. Nach Jahren mit GoToWebinar haben wir endlich mal sowas wie ein Klassenzimmer. Und ihr könnt hier bei Q&A Fragen stellen. Ich sehe das auch. Und könnt einfach, ich nehme sie dann, wenn sie reinpassen, oder ich beantworte sie am Ende. Auf jeden Fall kommt jeder dran oder jede. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allen Dingen viel Input, den ihr gebrauchen könnt für eure Geldanlage. Ah, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Edda. Jetzt steht hier nur Edda. Ich habe das nicht geändert. Ich bin Edda Vogt von der Deutschen Börse und ich betreue die Anlegerkommunikation für Frankfurt und Xetra, die beiden Marktplätze, die Deutsche Börse, der Kasamarkt, betreibt. So, jetzt gucke ich mal hier schon die erste Frage. Und seht bitte nach, wenn ich jetzt so ein bisschen auch mit der neuen Software hadere, überhaupt nicht. Ich finde sie großartig. So, ich muss hier rüber. Ah ja. Und ich bin allein hier, da ist auch noch mal verschwert. So, kriegen wir hin. Frankfurter Börse ist ja so der älteste Marktplatz, also unten der Parketthandel. Da sieht man ein Bild, da unten dieses Bild ist 97. Das ist tatsächlich der Tag, an dem Xetra losgegangen, also das Jahr, an dem Xetra losgegangen ist. Was das ist, erkläre ich gleich ein bisschen ausführlicher, aber vielleicht wird die eine oder der andere das ja auch schon kennen. Und tatsächlich, also diese Schranken, an denen diese Kursmakler stehen, ich erkläre es mal ganz kurz, vielleicht kann man dadurch auch das Orderbuch ganz gut verstehen. Also innerhalb dieser Schranken stehen Kursmakler. Ich gender hier an der Stelle nicht, weil es gab eine einzige Frau in der Geschichte der Börse. Das andere sind die Frauen hinter der Schranke sind Stellvertreterinnen oder Backoffice, wie man das heute nennt. Vor der Schranke stehen die Händler. Und diese Menschen innerhalb dieser Schranke, dieser amtlichen Kursmakler, die haben ein Orderbuch betreut von den ganzen Wertpapieren. Jedes Wertpapier hat ein Orderbuch. Und die haben das tatsächlich da vor Ort betreut. Und es kommt daher, dass es früher Bücher waren. Also in der vordigitalen Zeit hatten die, ich weiß gar nicht, wie sie damals hieß, wahrscheinlich Börsenhändler, hatten Bücher, da haben sie die Aufträge der Kunden reingeschrieben, haben die Preise gerechnet und haben dann Zettel hintergegeben ins Backoffice und dann wurde dann sozusagen die Wertpapiere getauscht gegen Geld. Das ist heute immer noch so, aber heute ist es natürlich voll digital. Es ist jetzt ein Unterschied zwischen dem Marktplatz, den ihr hier seht, Frankfurt und Xetra. Frankfurt ist heute nicht unser Thema, deswegen halte ich das knapp. Es ist einfach ein anderes Order-Modell, ein anderes Handelsmodell. Und die Händlerinnen und Händler, die es ja heute noch gibt, links seht ihr die Schranken, wie sie heute aussehen, werdet ihr kennen. Die führen immer noch, betreuen immer noch die Orderbücher aller Wertpapiere. Inzwischen sind es 1,5 Millionen. Es ist eine Person, die dieses Orderbuch betreut, aber es ist halt noch ein Mensch dabei. Und das ist der große Unterschied zu Xetra. Xetra ist sogenannt voll elektronisch. Und wenn im Fernsehen und im Radio oder sonst wo gesagt wird, die Computerbörse, ist das ein bisschen ein altmodischer Ausdruck, weil Computer basiert heute alles. Aber das will einfach sagen, dass da die Preisfindung automatisch abläuft, was ich gleich im Detail erklären will. Und das könnt ihr echt gebrauchen für eure eigenen Aufträge und ja, für eure eigenen Aufträge. Hier ist so eine Frage, ich beantworte die gleich mal. So, ich beantworte die gleich für alle. Ja, die Folien gibt es später und auch die Aufzeichnung zu dieser Session. So, und Dirk will wissen, was das mit der Preisverbesserung soll. Das werde ich auch erklären im Laufe dieser Session hier. So, jetzt gucken wir mal, gehen wir mal weiter. So, das ist jetzt rechts, so sieht Xetra heute noch aus. Wir haben, was wir da sehen, ist eine Ordermaske. Es mutet etwas, ja, es mutet etwas oldschoolig an, aber ich glaube, die Leute, die da drin sind, lieben es, aber dieses Handelsplattform ist alles andere als oldschoolig, wie ihr gleich erfahren werdet. Und links ist die Abbildung von so einem Orderbuch, eine Visualisierung. Das müsst ihr euch einfach so vorstellen. Links stehen alle Kaufangebote von denen, die da teilnehmen an der Börse, an dem Markt, und rechts stehen alle Verkaufsangebote. Und oben steht das Beste. Wenn es zusammenpasst, wird gematcht. Kriegt ihr gleich nochmal ganz ausführlich. Erstmal ein bisschen was über die Plattform. 97 eingeführt, habe ich schon gesagt. Der Handel geht von 9 bis 17:30 Uhr. Mist, das ist mir jetzt unterlaufen. Ich habe vorhin alles aktualisiert, das nicht. Der Handel ging bis 1. Dezember für alle von 9 bis 17:30 Uhr. Seit 1. Dezember können private Anleger von 8 bis um 9 handeln. Und von 17:30 Uhr bis 22 Uhr. Und wie das funktioniert, folgt. Insgesamt sind es 200 Handelsteilnehmer. Damit ist gemeint die Banken. Also es ist einfach, man kann nur Zugang zum Handelssystem haben. Das, was ich vorhin gezeigt habe, mit diesem rechts, mit diesen Kästchen, wenn man eine Bank ist, eine Zulassung hat, eine Anbindung bezahlt und so weiter. Aber, und das sind 200 Banken weltweit, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Depotbank seid, davon sind alle relevanten, die ich so kenne, haben eine Xetra-Anbindung. Außer vielleicht ja jetzt Trade Republic nicht und solche paar kleinere Neobroker, aber an sich, die haben dann quasi als Bank eine Xetra-Anbindung. Und wenn ihr in eurer Online-Bank die Ordermaske aufmacht, wie bei der ING zum Beispiel, und dann Xetra wählt, dann seid ihr quasi über die ING direkt an der Börse. Ihr seid Teil des Ganzen. Und die ING ist in dem Augenblick eine der 200 Banken. Und wir unterscheiden deswegen auch die Rollen, die es da gibt. Es gibt die Händler, das sind die angebundenen Händler. Und die Banken sind nicht nur 200 Händler, für die Banken arbeiten ja mehrere Händler. Und die arbeiten zum Teil für andere, das ist dann Agent. Also wenn ihr eine Order aufgebt, dann geht das durch, eigentlich quasi wird es direkt durchgegeben. Das ist dann Agent und Propriety heißt, wenn man auf eigene Kasse handelt. Also wenn jemand das für sich selber tut, beziehungsweise natürlich für seine Bank. Und es gibt noch Designated Sponsors. Das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle im Rahmen des ETFs-Handels. Die handeln nicht nur und stellen Preise, sondern die sorgen auch dafür, dass euer ETF-Emittent die Aktien bekommt, die in dem ETF drin sind. Indirekte Marktteilnehmer, das seid ihr. Ja, und alle Profis und alle Privaten, egal in welcher, wie soll ich sagen, aus welchen Gründen, aus welchen Motiven man aktiv ist. Und tatsächlich ist es so, dass 10% der Orders schätzen wir und 15% bei ETFs von privaten Anlegern kommen. Und Volumen ist noch ein bisschen mehr. Und es wird auch immer mehr mit den gesamten ganzen ETF-Sparplänen. Also bei ETFs sind es 25% der Orders. Und ich glaube, es waren 15% des Volumens, was einfach daran liegt, wir haben inzwischen 10, 11 Millionen ETF-Sparpläne in Deutschland und davon wird die Hälfte über Xetra ausgeführt. Und das sind ja in dem Augenblick schon 5,5 Millionen Orders allein in ETF-Sparplänen. Okay, Liquidität. Ganz wichtiges Begriff. Also so Liquidität, so Flüssigkeit bezeichnet wie, ja, wie flüssig, wie viel da passiert, wie gut eine Order so schwimmt im Markt oder ob sie einfach irgendwo festklemmt. Dieses Bild ist eigentlich sehr gut beschreibend. Und einfach je höher das Handelsvolumen, und zwar sowohl von der Größe der Orders, also wie viel in einer Order drinsteckt, in einem Auftrag, als auch von der Menge der Orders. Weil es bringt ja nichts, wenn eine Order, 1 Million in einem Wertpapier, aber nur eine Seite, dann ist das nicht liquide. Also je mehr Orders und je größer das Ganze in der Summe, desto liquider. Es über Xetra ein paar Zahlen, dann bin ich durch mit diesen Größenvergleichen. Es waren im November 141 Milliarden Euro, die umgesetzt worden sind. Wir zählen einfach. Es gibt andere Marktplätze, die zählen doppelt. Also wenn einer verkauft, dann wird zweimal gezählt, nämlich einer verkauft und einer kauft, logischerweise. Wir machen das nur einmal. Also es gibt nur ein Match sozusagen, eine Verkaufsseite und eine Kaufseite. Das macht in ETFs 32 Milliarden. Also ich muss mal überschlagen. Ja, der Tag war lang. Irgendwie zwischen einem Viertel und einem Fünftel. Nein, umgekehrt. Doch, zwischen einem Viertel und einem Fünftel. 6,5 Milliarden Euro pro Tag, ich meine, eine ganze Menge. Und insgesamt werden da 3.600 Wertpapiere gehandelt. Davon sind es 3.000 ETFs, der Rest Aktien. Hui, das ist ja wenig. Das hat einen Grund. Parkett habe ich vorhin gesagt, 1,5 Millionen. Also ganz einfach, die Stärke von Xetra liegt in dieser Liquidität, in diesem regen Handel, dass das alles miteinander ständig in Bewegung ist, dass es schnell ausgeführt wird, transparent ist. Xetra wird schwierig, wenn da kaum was los ist. Dann sind auch die Spannen sehr, sehr breit, dann ist es schwierig, einen Preis zu finden. Oder wenn es einen Referenzmarkt woanders gibt, dann ist es eine deutlich, da gibt es deutlich bessere Marktmodelle. Also wir sagen so, ja, man muss einfach mal reingucken. Gibt gleich ein paar Beispiele dazu. Und Referenzmarkt ist auch noch so ein wichtiger Begriff. Das bedeutet einfach, ich erkläre es mal anders, wie werden Börsepreise festgestellt? Es gibt ja keine so unverbindliche Preisempfehlung und dann macht einer einen Preisstemp drauf und hängt es dann in den Laden. Und das gilt dann, außer man handelt, verhandelt. Aber es ist so, dass es gibt inzwischen in den USA, die USA bewegen sich auf 24-Stunden-Handel zu. Es gibt bei uns jetzt auch diese Ausdehnung. Es wird nahezu jedes Wertpapier, jedes größere Wertpapier kann weltweit irgendwo, irgendwann gehandelt werden. Und deswegen kann man nicht sagen, es gibt jetzt so einen Preis. Also es gibt nicht da, das gilt, sondern es gilt das als Preis, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine japanische Aktie in Frankfurt kaufe, dann ist es definitiv nicht Angebot und Nachfrage in Frankfurt, die den Preis bestimmen, sondern in Tokio. Und dann ist Tokio der Referenzmarkt. Wenn ich ein ETF auf Xetra kaufe, dann ist es Angebot und Nachfrage auf Xetra. Eine DAX-Aktie, dann ist es Angebot und Nachfrage auf Xetra. Und dann ist Xetra die Referenz für andere Marktplätze. Ein anderer Marktplatz, es ist egal welcher, ein OTC-Marktplatz, also was außerbörslich ist, wie Lang und Schwarz, GetEx etc. Oder was nehmen wir noch? Die anderen Börsen, die es hier so gibt in Deutschland. Manche von denen sind auch richtig groß, manche aber nicht. Und die haben natürlich dann nicht also die haben dann nicht die Preisbildungsfunktion, sondern die nutzen eine Referenz. Da kann man auch was kaufen, aber derjenige, der einem das verkauft, der guckt dann, wo ist gerade am größten Markt der Preis, macht ein Preisangebot mit einem Volumen, Volumen heißt Stückzahl, und das kann ich dann nehmen oder auch nicht. Das kann auch von Vorteil sein, Beispiel japanische Aktie. Ich kann nicht in Tokio günstig eine Aktie kaufen. Also mache ich das dann doch lieber an einem anderen Markt, wo ich nicht so viel bezahle. Durchaus sinnvoll. Also ist nicht per se schlecht, an den anderen Markt zu gehen. Nur um diese Idee will ich hier vermitteln. Also Referenz, es gibt eine Referenz, die ist gültig so für weltweit, da wird geguckt und da richten sich alle nach, weil was dahinter steht, ist das Risiko, in das die Menschen gehen, wenn sie ihnen jetzt, die euch jetzt was verkaufen, sich das dann besorgen müssen und sind dann weit weg davon. Also das ist dann so quasi ein Risiko und deswegen gibt es so dieses Prinzip, man orientiert sich danach, wo am meisten los ist. Ist super wichtig, deswegen habe ich da sehr, sehr viel Zeit drauf verwandt. Das einfach mal für den eigenen Handel auch sich vorstellen, wie das funktioniert. Okay, ich mache jetzt schnell. Xetra, 95% in DAX, MDAX-Werten, in Deutschland 70% in deutschen Aktien und in Deutschland 63%. Die Kosten, ja, das ist teuer. Nein, das ist es gar nicht. Also es gibt verschiedene. Also grundsätzlich, was eure Bank euch berechnet, ist nicht das, was wir eurer Bank berechnen. Manche geben die Marktplatzgebühren einfach so weiter. Andere sagen, das sei eine Marktplatzgebühr. Andere packen es zusammen in den Bundle, also in eins, was auch immer. Aber jetzt könnt ihr mal schauen. Es gibt drei Preismodelle und die meisten haben das Größte, also das High Volume, das ist das günstigste, aber selbst bei dem teuersten, bei dem Basic Volume, kostet eine 1.000 € Order 0,72% im teuersten Modell. Und ETF-Sparpläne sind kostenlos von uns aus auf Xetra. Das nur mal als Hinweis zu den Kosten. Und das sind aber nicht die einzigen Kosten. Also das sind so das hier sind die direkten Kosten. Und dann habt ihr noch indirekte Kosten. Und zwar, das besteht aus der Handelsspanne. Das ist der Unterschied zwischen dem Geld- und dem Briefpreis. Links sind die Kaufangebote. Ich gucke nach links, das ist mein Verkaufspreis. Ich gucke auf den Geldpreis. Wenn ich kaufen will, muss ich rechts gucken auf den Briefpreis. Auch Bid Ask, also Ask, jemand fragt nach so und so viel Geld für die Aktie, wenn ich sie kaufen will. Das ist mein Preis. Und der Abstand dazwischen, das ist ein Kostenfaktor für mich. Der reale Wert, der liegt in der Mitte. Und wenn ich jetzt bei Anleihen hat man das ganz gerne, eine Spanne habe von 1,5%, dann habe ich bei was, was sowieso nicht so doll rentiert, auch noch 0,75% Kosten für eine Order. Bei Aktien kann das auch passieren und ihr könnt euch anschauen auf den anderen Marktplätzen, so am Rand, so morgens früh, abends spät, gehen diese Spannen ganz gerne auseinander. Ja klar, weil die Leute gehen ins Risiko. Also wer auf den Gedanken kommt, am Wochenende eine Aktie zu kaufen, hat eine Riesenspanne. Der die euch verkauft, der kann die erst am Montag besorgen. Geht total ins Risiko, dass zwischen dem Moment, wenn ihr die am Samstag kauft und dem Montag, Trump sich wieder was Komisches einfallen lässt, irgendwo wieder eine Pandemie aufkommt, irgendwo ein anderes drastisches Ereignis passiert, ein sogenannter Black Swan. Und das steckt da drin, dieses Risiko. Also Handelsspanne, bitte merken, ganz wichtig, Handelsspanne, Kostenfaktor. Marktgerechtigkeit bei Preise will sagen, wie gut ist dieser Preis im Verhältnis zu der Weltlage für dieses Wertpapier? Und da sieht man auch manchmal, oh, morgens vor Xetra-Eröffnung hat man einen Preis, der ist weit weg und dann auf einmal macht Xetra auf und tschack, ist er woanders. Also, und das ist auch ein Kostenfaktor, unterschätzt das mal nicht. Und was da drin steckt, ist natürlich vielleicht schon mal den Begriff gehört, Payment for Order Flow. Das heißt, es gibt etliche Marktplätze, die zahlen dafür, dass euer Auftrag zu ihnen kommt. Ja, und kann man sich ja vorstellen, die bieten ihren Handel ja nicht aus Lust und Laune an und aus Menschenfreundlichkeit, die wollen ja auch verdienen, also holen sie sich das irgendwo anders. Ist völlig okay, weil irgendwie, ja, ist klar, sollen ja auch bezahlt werden. Ich finde es halt ein bisschen intransparent, weil man sieht es nicht genau, aber das ist genau das, wo sich das widerspiegelt. Also in der Handelsspanne und in der Marktgerechtigkeit der Preise. Was wir hier sehen, hier, ich hoffe, man sieht meine Maus. Das nächste Mal brauche ich so einen Pointer, der auf dem Screen zu sehen ist. Links ist der Geldpreis. Das war jetzt Vanguard, FTSE, All World. Vorhin habe ich den Screenshot gemacht. 142,34 war das beste Kaufangebot von jemandem. Hätte ich in diesem Augenblick, das war, wo ist die Uhrzeit? 17:45 Uhr. Hätte ich in diesem Augenblick verkaufen wollen, dann wäre das mein Preis gewesen und 142,46 wäre mein Kaufpreis gewesen. Ihr seht da unten um diese Uhrzeit die Spanne total klein. Hier 17:45 Uhr, da ist Xetra übrigens schon zu. Das ist schon Xetra Retail. Ich habe heute den Fehler gemacht, diese Folien viel zu spät zu aktualisieren. Aber ich denke, das funktioniert ja auch so jetzt hier. Ich erkläre auch gleich nochmal, was der Unterschied zwischen beiden Preisen ist. Aber um zu sagen, Geld, Brief, Bid Ask ist ein anderer Begriff. Dazwischen ist die Spanne. Und da unten hat man die drei besten, also die besten Limits im Orderbuch. Limit besagt, wenn ihr was kauft und gebt eine Preisvorstellung an. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ihr sagt Market, ich nehme, was ich, also ich zahle, was es kosten soll, oder ich nehme, was ich kriege, wenn ich verkaufe. Empfehlung, bitte nie. Macht immer eine Limit Order. Ihr sagt, ich möchte jetzt diesen ETF in dem Augenblick, ich gehe mal mitten rein in die Spanne, aber kann sagen, ich würde den jetzt für 142,34 verkaufen, oder? Wenn ich kaufen will, sage ich, ich bezahle maximal 142,46. Wenn ihr mitten reingeht, dann sagt ihr 142,40, egal ob kaufen oder verkaufen. Klappt bei ETFs fast immer. Ja, das ist immer so der erste Tipp gleich vorweg. Okay, das lassen wir jetzt mal aus. Uns rennt nämlich dann so die Zeit weg. Nee, ich mach's. Ich mach's. Also, Xetra Liquiditätsmaß, das drückt das nochmal aus, was ich gerade erklärt habe. Die Kosten, diese indirekten Kosten, das misst den sogenannten Market Impact. Also, was passiert mit meinem Auftrag, wenn ich den reingebe? Was für eine Spanne ist da drin und was für eine Preisgerechtigkeit habe ich? Und das messen wir. Und das ist das sogenannte Xetra-Liquiditätsmaß, das heißt XLM. Für euch, wenn ihr nicht total hin und her den ganzen Tag in riesen Größen, macht, dann ist das nicht so wichtig. Aber es gibt euch eine Indikation darüber, wie stark dieser Faktor tatsächlich ist. Das gilt für 25.000 Euro, also eine größere Order, nicht so unbedingt die Privatanlegerorder. Aber ihr seht jetzt hier, Top Liquid heißt, die liquideste Aktie war in dem Moment, ich glaube, das wird monatsweise ausgewertet, Airbus Roundtrip heißt Kauf-Verkauf, das heißt 3,2 Basispunkte. Basispunkte ist zwei weg, also 0,032% für Kaufen, Verkaufen von der Airbus. Und diese Größe ist einfach so ein Vergleichsmittel. Also, dass ihr sie einmal gehört habt, man sieht die auf Datenblättern, bei extra ETF wird es auch ausgewiesen für die ETFs. Und wenn jemand fünf ETFs sich aussucht und hat dann eine Entscheidung zwischen einem von denen und die sind ansonsten alle gleich, kann man auch das XLM als Auswahlkriterium nehmen, weil das sagt einfach, der ist sehr günstig bepreist im Handel. Ist jetzt nicht gravierend, macht nicht mehr als ein paar Penny aus, aber ist ein Kriterium und wer sehr, sehr aktiv ist, sollte da unbedingt drauf achten. Okay, jetzt noch eine Zusammenfassung, wie der Handel abläuft. Also es gibt dieses offene Orderbuch. Das habe ich vorhin ein bisschen so drüber hinweggewischt. Das ist eine Qualität von Xetra. Ihr könnt da reingucken. Das ist hier die Visualisierung. Dieses altmodische Bild von vorhin, das ist die Oberfläche vom Handelssystem selbst. Aber wir versuchen das ja irgendwie darzustellen. Die linke Seite ist die Kaufseite von ganz vielen Leuten. Da steht Bitvolumen, ist es insgesamt das Volumen, Stück und Bit ist der Preis. Das ist der FANEC Defense ETF. Da habe ich in dem Augenblick, das war auch vorhin, habe ich links ein Volumen im besten Kaufangebot gehabt, also das beste Limit. Das können auch mehrere Orders sein, das muss nicht nur einer sein. Das ist aber mir ja egal. 518 Stück hätte ich für 50,20 verkaufen können, weil es hätte jemand diese 518 Stück für 50,20 gekauft, andersrum, sorry. Und rechts hätte 55,34 € gezahlt für 517 Stück. Da oben ist es, hätte jemand anders dafür haben wollen. Das ist die Limit Order. Ja. Und das ist im Internet verfügbar, bei uns auf der Website für ETFs, wenn ihr eingemeldet seid, registriert seid, kostenlos. ETFs in Realtime kostenlos für drei Aktien, die ihr täglich austauschen könnt, auch für Aktien. In Echtzeit das Orderbuch, sowohl die Preise, also die Geldbriefpreise, als auch natürlich die letzten Preise. Alles, was also relevant ist an Preisen. Ein paar andere haben es auch. Bei Onvista ist gerade eine Aktion, die unterstützen wir. Da könnt ihr das abonnieren. Ich glaube, zeitverzögert ist es noch bei, ich meine, Finanznachrichten, ein paar Portale haben das. Da könnt ihr da mal reingucken. Diese Marktmodell her, Designated Sponsors, das will ich nochmal erklären. Nicht so liquide Wertpapiere, also die nicht so viel gehandelt werden, brauchen so jemanden. Das ist jemand, der in dem Orderbuch sich bewegt, wie ihr auch. Und was die machen bei Aktien, ist, sie stellen Preise. Die sagen, ich würde den jetzt für den und den Preis kaufen oder ich würde den für den und den Preis verkaufen. Und aber die haben jetzt keine sonst andere Rolle. Also das ist nicht so, dass die irgendwie was Besonderes machen oder irgendwas, sondern die sind wie ihr auch da drin. Und wenn man kann manchmal sehen, so ein Preis bei einem ETF von einem Designated Sponsor durch denselben Preis. Ich gucke mal, ob ich hier was sehe in der Situation. Also, dass links und rechts dasselbe steht. Nee, und dieselbe Größe vor allen Dingen. Ach, der Preis geht ja gar nicht, Entschuldigung. Aber dieselbe Größe ist jetzt hier nicht sehr auffällig. Doch, die 5.364 ist es sehr auffällig. Also es ist zu vermuten, dass das ein Designated Sponsor ist, der den Auftrag hat, von dem Emittenten da für Preise zu sorgen, also diese Preisangebote zu machen. Und wenn ihr das jetzt kauft, dann gehen diese Designated Sponsors hin und besorgen die Aktien im FANEC Defense, tauschen sie mit dem Emittenten gegen einen Anteil und lassen euch den Anteil ins Depot buchen. Das ist das, was sie tun bei ETFs. Bei Aktien machen sie einfach nur Preise. Bei ETFs, der jetzt nicht, das war heute Nummer 5 von den meistgehandelten ETFs. Bei weniger gehandelten ETFs müssen die Emittenten, die Anbieter, die auch bezahlen dafür, dass sie das machen und wenig gehandelte Aktien auch. Aber so DAX-Aktien, da sind immer ganz viele. Es ist nicht nur eine Firma, die das anbietet, sondern mehrere. Könnt ihr auch, wenn es interessiert, bei uns auf dem Datenblatt nachlesen. Die Wohler-Unterbrechung lasse ich jetzt mal. Jetzt haben wir mal ein offenes Orderbuch von der Aktie, in dem Fall Adidas. Ich habe es mal, weil ich so spät war, vorhin nach Xetra Schluss regulärer Handel, ja, jetzt läuft Retailhandel, drin gelassen. Das ist ein bisschen älter, also falls sich einer wundert, was die Adidas da kostet. Links, beste, inzwischen schon fast, wie soll ich sagen, im Schlaf. Links ist das beste Kaufangebot von jemandem, rechts das beste Verkaufsangebot. Also ich verkaufe, links hätte ich 191,50 gezahlt für 27 Stück. Die 1 sagt eine Order. 191,55 hätte ich zahlen müssen für 60 Stück, auch eine Order. Das war die Orderbuchlage in dem Moment, dazwischen 5 Cent. Und interessant ist, dass wenn ich jetzt viel mehr als diese 27 Stück hätte verkaufen wollen, muss ich ja runtergucken. Muss ich gucken, dann danach erst kriege ich 191,50, dann kriege ich nur noch 191,45 und dann kriege ich nur noch 191,40. Was wir hier auch sehen, ist die Minimum Tick Size. Das will ich an der Stelle auch mal erklären. Und zwar kommt das von der Aufsichtsregulierung, also von der Börsenregulierung der EU. Und die hat irgendwann diese Tick-Size-Bänder rausgebracht. Das heißt, je nach Preis und Handelsvolumen befinden sich die Wertpapiere in einem Bereich. Und der bestimmt die kleinstmögliche Preisentwicklung, also den kleinstmöglichen Unterschied zwischen den Preisen. Bei Adidas ist es hier offensichtlich 191,50, also 5 Cent, Entschuldigung. Zu 45, also 5 Cent. Es geht immer 5 Cent runter und auf der anderen Seite geht es 5 Cent hoch. Daran könnt ihr die Tick Size erkennen. Die ist, also Depotbanken reagieren da ganz anders drauf, ganz unterschiedlich drauf. Manchmal gibt ihr eine Order ein und wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt die Adidas verkaufen oder kaufen, egal, zu 191,53, dann geht das nicht. Ich kann die Order nicht aufgeben, weil es außerhalb dieses Tick Size Bereichs ist. Dann kommt entweder Fehlermeldung, Preis passt nicht oder also ich habe schon oft sehr nicht gut verständliche Fehlermeldungen gesehen. Nur dass ihr das einmal gehört habt, es gibt diese Mindestpreisveränderungen mit Schritten und euer Auftrag darf nicht innerhalb dieses Schritts sein, wird dann nicht akzeptiert vom Handelssystem und deswegen auch nicht von der Ordermaske eurer Bank. Hier ist jetzt nochmal eine Aktie, die ist ein bisschen weniger gehandelt, Amadeus Fire. Die sind, ich meine, im SDAX, wenn das jemand weiß. Und da sieht man, da ist jetzt der Abstand viel, viel größer als bei so einer DAX-Aktie. Und gerade da macht ja der Unterschied noch viel, viel mehr aus, wenn ich nach unten gucke. Wenn ich jetzt mehr als diese 145 Stück verkaufe, okay, so ganz stimmt es nicht. Hier sind auch die 10, so groß ist der Unterschied gar nicht. Okay, Edda, schlechtes Beispiel, aber die Idee ist klar. Ja? Das nächste Mal habe ich was definitiv Illiquides. Da habe ich wohl nicht so richtig hingeguckt. Ich gucke mal, hier war eine Frage. Nee, doch nicht. Doch. Einen Moment, ich tue mich noch etwas mit dieser Software und ich brauche auf jeden Fall das nächste Mal eine neue Maus, also eine andere Maus als das. Ja, hier. Okay, das mache ich jetzt mal kurz. Wie echt ist Echtzeit, weil ich die ganze Zeit von gesprochen habe. Echtzeit ist Echtzeit, also so echt wie geht, so schnell wie geht. Das heißt, keine Zeitverzögerung drin. Wenn wir sagen Near Time oder verzögert, dann sind es in der Regel nahezu überall 15 Minuten. Also das ist dieser große Unterschied. Das liegt daran, dass diese Preise Geld wert sind. Also das, was wir hier sehen, das damit verdient Stocks, das sind die Anbieter von den Preisen bei uns, beziehungsweise na, MD&S jetzt von den Preisen, Stocks von den Indizes, ein ganz völlig anderer Bereich. Die verdienen damit Geld und verkaufen das auch und deswegen sehr, sehr günstige Banken. Zum Beispiel Trade Republic, nicht Trade Republic, sorry, Traders Place, eine relativ kleine neue Direktbank, die hat echt viele Marktplätze, hat super günstige Preise und sie kann auch in dem Augenblick völlig nachvollziehbar nicht die Xetra Realtime-Preise mit einer Orderbuchtiefe anbieten, weil sie die auch noch bezahlen muss. Aber gucken kann ich ja hier. Das geht dann genauso gut. Also so kleinere Depotbanken haben die oft nicht oder es gibt auch Depotbanken, sicherlich die eine oder der andere von euch. Aber auch ein bestimmtes Preismodell bei der Depotbank, damit die Realtime-Preise gezeigt werden. Ihr kennt das. Und das liegt daran, dass diese Preise Geld wert sind. Deswegen gibt es Echtzeitpreise und Near-Time-Preise. Und der Unterschied dazwischen ist in der Regel 15 Minuten. Handelsplatz Direkthandel, das ist einfach, wenn ihr direkt mit einem handelt. Also ihr habt dann so jemanden, der nennt man Market Maker Modell, der sitzt dann oder sie sitzt da, guckt. Macht euch ein Preisangebot, ihr macht es direkt, manchmal ist es auch innerhalb derselben Bank. Ja, also quasi, ihr als Kunde wollt was verkaufen und es gibt eine Kundin derselben Bank, die was kauft, dann wird es innerhalb gematcht, geht auch genau zu erklären, sprengt jetzt hier den Rahmen. Also das ist mit Direkthandel gemeint und dieser Market Maker, die Market Makerin guckt dann, jetzt in dem Fall bei Adidas, wo ist gerade der Preis, zu was kann ich das anbieten, hat im Zweifel keinen Verkäufer, wenn ihr kaufen wollt und macht euch einfach ein Preisangebot. Dann könnt ihr manchmal, müsst ihr sofort zuschlagen, ansonsten kriegt ihr es nicht. Also wie gesagt, was ich vorhin erklärt habe, die verdienen das Geld mit Spannen und mit Preisen halt. Und ich würde immer gucken, sage ich am Schluss nochmal, immer gucken, wo ist gerade am größten Marktplatz der Preis und das ist so der Leitpreis und wie sieht der Preis aus, den ihr angeboten bekommt. Ah, danke, H, für den Pro-Tipp fürs nächste Mal. Werde ich tun. Dass ich meinen Zeiger einstelle, mache ich das nächste Mal, mache ich größer. Na, jetzt versuche ich. Ja, genau, das hatten wir. Na, falsche Richtung. Ah, nee, doch nicht. Na, sorry. Nee. Falsche Richtung. Ja, wir freunden uns noch an hier. Und zurück zu euch, bitte um Nachsicht. Ich bin allein und ich habe zwei Bildschirme und die Webinar-Software ist super, aber dieses PowerPoint zerschießt einem immer, wenn man hier noch eine zweite Sache in einem anderen Fenster offen haben will und kaum ändert mal was, fliegt man raus. Jetzt versuche ich mal hier weiterzukommen. Na, jetzt. ETFs habe ich schon erklärt, machen wir mal kurz wegen der Zeit. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, also Designated Sponsor stellen euch Preise. Ihr habt auch hier dieses Preisangebot. Und ja, ach, noch ein Punkt, den finde ich auch recht wichtig, gerade bei ETFs. Das ist tatsächlich so, dass die Preise auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Jetzt denkt ihr, wow, das ist ja ein Fonds, wie soll das gehen? Relativ einfach. Also das wirklich sexy im Kaufen und Verkaufen von ETFs ist diese Transparenz und dieser rege Handel. Das hält die Spannen klein, das macht den Handel günstig in allen Aspekten und sehr einsichtig. Und es gibt Regeln für die Anbieter, die müssen die Zusammensetzung auf Tagesbasis veröffentlichen. Das heißt, die Leute, also viele, die sich als designierte Sponsor anbieten, andere, die auf eigene Rechnung handeln, also viele Profis, kennen den ETF, wissen, was da drin ist, können berechnen, was der Anteil wert ist im Vergleich zu dem Wert der Wertpapiere in dem ETF. Und da kann es Differenzen geben, mal kurz. Das heißt, wenn der Nettoinventarwert sich anders entwickelt als der Wert, das ist der Nettoinventarwert, ist die Indikation zum aktuellen Preis aller Wertpapiere in diesem Fonds. Und der Preis an der Börse bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Und wenn das zu weit auseinander geht, dann wird Arbitrage dafür sorgen, dass das wieder zusammenläuft. Weil dann wird irgendjemand feststellen, boah, den kriege ich an der Börse viel billiger, als die Wertpapiere wert sind, die da drin sind. Dann tue ich das natürlich kaufen. Und so reguliert sich das. Deswegen brauche ich das gar nicht zu erschrecken, dass Angebot und Nachfrage die Preise da bestimmen. Tatsächlich ist die Referenz maßgebliche. Die Referenz ist die Wertentwicklung der Wertpapiere in dem Fonds. Das gilt ja für klassische Fonds auch. Aber ihr könnt dann auch hier gucken, Geldbrief, links Geld, rechts Brief. Und das ist für euch das, was in dem Augenblick zählt. Und das bedeutet dann sozusagen, ihr seid ganz nah dran und da kann man sich, außer es ist total extreme Schocksituation, so März 2020, als alle auf einmal begriffen haben, es gibt sowas wie eine Pandemie, andere Situationen. Aber wirklich außerhalb dieser Momente habe ich in meinem Leben vielleicht 5, 6, 7 erlebt, mehr nicht in den 25 Jahren. Außerhalb dieser Situation ist es einfach, die Marktlage ist das, was ihr da seht in Echtzeit. Passt auf den Zeitstempel auf und dann kann euch das, ihr könnt euch diesen einfach auch übrigens, so heißt der indikative Nettoinventarwert. Wir haben ungefähr von der Hälfte der 3600 ETPs, haben wir die, oder ihr kriegt sie beim Emittenten. Da könnt ihr euch das auch angucken, aber da wird es dann meiner Ansicht nach so ein bisschen viel Aufwand für einen Kauf oder für einen Verkauf. Hier habt ihr mal einen von vorhin und jetzt komme ich zum Späthandel, was wir uns gleich nochmal kurz im Internet selber anschauen. Das ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF, auch nach 17:30 Uhr. Und das ist jetzt dieser Privatanlegerhandel. wie das funktioniert. Es gibt sozusagen 15 Banken, die daran teilnehmen. Dazu gehört auch die ING, ist eine davon. Und die stellen jetzt im Moment Preise in das Orderbuch für diesen ETF, auf den ihr kaufen und verkaufen könnt. Aber der ist nicht, wie das, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Direkthandel oder dem Market Maker Modell, sondern das ist die Börse. Das ist ein Orderbuch. Das ist ganz normal. Und ihr seht hier dieses Orderbuch vorhin, meistgehandelte überhaupt, iShares Core MSCI World. Auf der linken Seite habt ihr einen Bid, also einen Geldpreis, also was ich, wenn ich verkaufen will, von 617 zu Ask 617,10. Und das war das Angebot nach Xetra Schluss, nur für private Anlegerinnen und Anleger, nur bei diesen 15 Banken. Aber es werden ja wöchentlich, monatlich mehr. Also denke, wenn ihr es haben wollt, ihr habt es noch nicht, fragt bei eurer Bank nach. Also es steht allen offen. Und ihr seht natürlich im Vergleich zu dem, was ich vorhin gezeigt habe, deswegen habe ich die alten Screenshots drin gelassen, ist dieser viel, viel weniger. Also ihr habt ein viel dünneres Orderbuch. Ja, ist ja klar. Jetzt sind nicht mehr so viele unterwegs. Profihandel ist vorbei, der reguläre Handel. Der Tageshöchstpreis basiert auf dem regulären Handel. Der Schlusspreis basiert auf dem regulären Handel. Aber das ist ein Fenster, was auch, das ist aufgemacht worden. Das haben wir aufgemacht, morgens von 8 bis 9 und von 17:30 bis 22 Uhr. Also ihr könnt jetzt von 8 bis 22 Uhr auf Xetra handeln. Und man sieht an diesem Orderbuch, was da los ist. Ja, also es ist, die Liquidität ist da. Es ist nicht so, dass das irgendwie eine Nische wäre. Und ihr könnt euch das anschauen. Und das ist, finde ich, das Spannendste daran. So, ich habe jetzt noch mal einen anderen genommen. Sieht man auch. Das ist dieser Geldmarkt-ETF von Xtrackers. Auch einer der allergrößten. Habt ihr auch links Geld, Brief. Da ist die Spanne, muss ich mal gucken, was reden wir da? Ja, ist ein ganz klein bisschen größer, aber der hat auch eine, also auf dem Datenplan, das ist jetzt ja auch schon mit dem Orderbuch. Ah ja, da unten sieht man, ach Gott, ein bisschen größer, was rede ich? 0,01. Was jetzt so ein bisschen irritierend ist, das machen wir noch ein bisschen besser. Das in der grauen Box ist der letzte Preis innerhalb dieses Angebots, bevor der Handel zu Ende gegangen ist. Also tagsüber sieht man da dann das Sonderangebot für die privaten Anlegerinnen und Anleger. Das gilt auch tagsüber, diese Preisverbesserung. Und links und rechts ist aber jetzt der aktuelle, auch mit dem aktuellen Preistag 17,40, 1,47 zu 89 und 1,47 zu 91. Das ist der für den im Augenblick, der in diesem Augenblick für euch gültige Preis. Und diese Preisverbesserung, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Das gibt es für ETPs jetzt seit Frühling und für Aktien schon ein bisschen länger. Und da ist es so, dass bei diesen 15 Banken, die angeschlossen sind, so auch die ING, werdet ihr automatisch innerhalb dieses Spanne ausgeführt. Da braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Ihr setzt ein Limit, kommt in die Spanne rein und wenn es einen besseren Preis gibt, dann kriegt ihr den. Und wenn nicht, kriegt ihr auf jeden Fall links und rechts von Xetra. Und das ist ja schon für viele Wertpapiere der beste Preis. Also quasi, es kann nur besser werden, wenn das, was schon gut ist, kann nur besser werden. Und tatsächlich, und dann nach Umschalten, hier gilt dann links und rechts, das, was sich bewegt, ist dann für euch der Privatanlegerpreis nach Schluss des regulären Handels. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich gucke mal, hier habe ich noch ein paar Fragen. Nee, no, sah so aus. Okay, nochmal ein Überblick über die Größe allein, was mit den ETPs heute los war. Allein der iShares Core S&P 500, einer der allergrößten im Umsatz und auch im, ja, hier Assets under Management. Der Spider ist der größte weltweit, aber der hat hier 115 Milliarden. Da sind heute 20 Millionen umgesetzt worden, ja, auch vorhin um 17:40 Uhr. Und hier nochmal auf die ETPs. Das ist jetzt Gold, also beziehungsweise sind alle ETCs, alle Exchange-Traded Commodities im Xetra-Handel. Und da seht ihr auch, was da für ein Wumms drin ist. Also iShares Physical Gold, heute fast 30 Millionen Euro mit einer Spanne, die steht hier nicht. Nee, aber es gibt eine andere Reiter, da steht auch die Spanne drin. Das ist die Möglichkeit, Gold zu handeln. Das größte ist hier Xetra Gold. Und wenn hier die 117,58 graue unterlegt ist, dann bedeutet das, Dieser letzte Preis war jetzt im Rahmen des Privatanlegerangebots. Inzwischen sind, allein im Oktober waren das, oh, jetzt, oh, ich habe die Zahlen nicht nachgeguckt. Ich meine, 22 Millionen Euro, die allein im Oktober durch diese besseren Preise eingespart worden sind. Da gehe ich jetzt mal darüber. Ja, genau, das ist nochmal das, was ich erklären will. Also Orders werden mindestens zum Xetra-Preis aufgeführt oder besser. Und engere Spannen zwischen diesen An- und Verkaufskursen reduzieren dann eure Kosten und steigern eure Renditen. Und die dabei sind, und das könnt ihr alles nachlesen auf live-deutsche-börse.com /Xetra. Da ist das dann alles nochmal zusammengefasst. Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was ich empfehle, bevor wir, wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte stellen. Also setzt eure Orders immer mit Limit und ich würde empfehlen, sie immer in die Spanne reinzusetzen. Ihr nehmt andere Märkte, guckt aber, wo der Preis ist am Referenzmarkt. Und wenn ihr das so macht, dass ihr da eure Orders mit Limit in die Spanne setzt, dann bestimmt ihr den Preis mit. Und wenn ihr woanders handelt, setzt bitte auch ein Limit. Dann guckt ihr vielleicht mal, wo am Heimatmarkt, also ja, Entschuldigung, nicht am Heimatmarkt, sondern am Referenzmarkt, das ist was anderes. Der Heimatmarkt ist da, wo ein Wertpapier zum ersten Mal notiert worden ist. Der Referenzmarkt ist das, wo am meisten gehandelt wird. Guckt, dass ihr vielleicht in die Spanne einen Preis reinsetzt oder geht halt auf die linke oder rechte Seite von der Spanne, aber geht da nah ran oder geht direkt drauf. Und wenn ihr es nicht kriegt, dann wisst ihr auch warum. Dann ist es vielleicht besser, woanders hinzugehen, einen anderen Marktplatz auszusuchen. Und natürlich müsst ihr abwägen, wenn ihr jetzt einen Handel angeboten bekommt zu 0 oder zu 1 Euro und ihr habt aber woanders dann Kosten von 5 Euro, dann hängt natürlich davon, was besser ist, hängt davon ab, wie groß eure Order ist. Klar. Es gibt vielleicht so eine Regel, die kann man schwer, also ich will ja auch nicht sagen, was nicht passt, aber die BaFin hat eine Studie gemacht vor einer Weile und hat gesagt, also Aussage der BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dass Aufträge über 300 Euro an einer regulären Börse besser aufgehoben sind wegen diesen Extrakosten, Orders für unter 300 an einem anderen Marktplatz. Rechnet das vielleicht einmal und das macht durchaus Sinn. Und ich finde, es hat das Ganze hat auch noch so eine emotionale Komponente. Ich bin Teil der Börse, wenn ich an die Börse gehe. Ich bin Teil, wenn ich einen Preis setze und mir eine Preisvorstellung, wenn ich die veröffentliche. Und nicht einfach nur, ich nehme hin, was da so passiert. Ja, und das, ich finde auch, dass es richtig Spaß macht. Und wenn ihr jetzt auf Xetra was macht und ihr setzt eine schiefe Order, ja, so 34 Stück oder 7 Stück oder so, dann könnt ihr eure Order auch sehen. Und manchmal wartet ihr halt ein bisschen, dann wird sie entweder ausgeführt und bei ETFs eigentlich, wenn ihr sie reinsetzt, immer, wenn ihr rangeht und leider läuft es dann ein klein bisschen in die andere Richtung, dann seht ihr eure Order und irgendwann läuft es aber auch wieder zurück. Man kann das ja auch ein bisschen beobachten. Und wenn es nicht funktioniert, dann könnt ihr ganz einfach das Limit anpassen. Geht ja auch. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich mache aber gar nicht so viel, ist ja gar nicht so wichtig, guckt euch mal an, was Kosten ausmachen auf lange Sicht, wie stark die eure Rendite schmälert. Also selbst wenn ihr wirklich im langfristigen Kontext denkt, dann ist es ein wirklich relevanter Faktor, denn dieser Zinseszinseffekt im Positiven wirkt natürlich auch mit Kosten im Negativen verstärkt exponentiell. Schaut auf die Handelsspannen, wählt aktiv euren Handelsplatz, wählt einen Markt, wo was los ist und handelt dann, wenn am meisten los ist. Bei ETFs, ich habe vorhin das XLM erklärt, dieses Liquiditätsmaß, das ist am niedrigsten um die Mittagszeit. Amerikanische Aktien, so geht es ein bisschen in die Späte. Also wer kann, macht's mittags. Wer nicht kann, kann jetzt von 17:30 bis 22 Uhr auch auf Xetra gucken und hat dann einen Ticken wahrscheinlich eine höhere Spanne. Aber wir reden jetzt vielleicht über 0,00%. Aber nur so das als wie soll ich sagen, als Hack. Nutzt diesen Xetra-Preisvorteil, probiert es mal aus, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ihr könnt mal gucken, wo sieht man, wo unterschiedliche Preise sind. Das ist jetzt ein bisschen älter, nicht dran stören. Da habe ich geguckt, Xetra Gold zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe dann geguckt, bei GetEx gibt es Düsseldorf, Lang und Schwarz, Stuttgart und so weiter. Ich habe die abgeschnitten. Der NAV ist der Nettoinventarwert des Anbieters. Also das muss Xetra Gold einmal am Tag veröffentlichen. Und da seht ihr einfach das Volumen. Also das Spannende ist hier das Volumen, drittletzte Spalte. Und da seht ihr bei Xetra Gold, ist es am größten. Ja, das macht einfach Sinn, da mal reinzugucken. Und Vista hat mehrere Börsenplätze, Investing.com hat mehrere Börsenplätze. Und dann kriegt ihr auch mal ein Gefühl dafür, was wo los ist. Und wer wissen will, wie er auf Xetra handeln kann, einen ganz guten Vergleich hat Finanzfluss. Da habt ihr unten eine Spalte, das heißt Xetra Order möglich und die Kosten. Und da könnt ihr, wenn ihr auf dieses i geht, könnt ihr ganz einfach gucken, Mouse over, wie da tatsächlich dieser Marktplatz in dem Augenblick, also in diesem Augenblick für Xetra, wie das bepreist ist. Und dann könnt ihr es auch miteinander vergleichen. Und denkt nochmal dran, die Preise, die da genommen werden, sind nicht unbedingt die Preise, die wir nehmen. Das hat nichts miteinander zu tun. Manchmal nennen die das so, manchmal nicht. Also es tut immer ganz gut, so eine Idee zu haben und vielleicht so eine Idee zu haben, was ein Order kosten darf. Also so meine Daumenregel ist 1% all in. Also Handelsspanne, Ordergebühr, Orderspesen, mehr soll es nicht sein. Und ich finde, das gilt auch für Sparpläne. Bei Sparplänen habt ihr natürlich die Problematik, dass ihr nicht wisst, wo sie ausgeführt werden und wann. Das ist eine Blackbox, das ist schwer rauszukriegen. Die wenigsten veröffentlichen das, würde ich mal fragen. Aber wenn man da anruft, hat man oft ein Callcenter mit dem Studenten. Die wissen das dann auch nicht. Also ich mache das und dann ist es sehr beharrlich und dann kriege ich es irgendwann raus. Wir wissen es auch nicht, sonst würden wir es veröffentlichen. Die Hälfte führt auf Xetra aus, ist kostenlos. Heißt aber auch nicht, dass sie das an euch weitergeben. Ja, das wäre ein anderes Thema. Weil wir haben ja eine Beziehung, die Bank hat eine Beziehung zu uns und ihr habt eine Beziehung zu der Bank. Die steckt einfach dazwischen. Aber ich hoffe, das hat trotzdem ein bisschen Lust auf die Börse gemacht. Freue mich über Fragen. Ich habe noch jeden Montag, 12 Uhr, reden wir, meine Kollegin Diana und ich im Wechsel, manchmal wir zusammen, nämlich immer jeden ersten Montag. Am 5. Januar machen wir Ordertypen, war ein Wunsch von jemandem auf dem Börsentag in Hamburg, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also sagen wir wirklich mal so, was gibt es da für Ordertypen und wann setzt man die ein? Im Februar machen wir es über Anleihen, dann fangen wir an mit den Anleihen. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf YouTube. Könnt ihr mal reinschauen als Aufzeichnung. Und es gibt auch Newsletter dazu, dann kriegt ihr immer die Re Themen von uns zugesandt. So, jetzt gucke ich mal in das Fragenpanel. Ah ja. Okay, der Jutta ist unklar, wie sie den liquiden Markt findet. Ich werde das jetzt mal beantworten. Also indem du einfach, also es gibt so mehrere. Also du kannst mehrere Varianten. Du kannst einmal Faustregel, ja? Also Faustregel ist US-Aktien, Nasdaq, ist die Nasdaq. Andere, ja, japanische Aktien, kannst du davon ausgehen, ist Tokio. Aber ist natürlich im Zweifel hilft dir das nicht. Aber du kannst einfach tatsächlich, so wie ich das eben gemacht habe, bei Finanzen.net, kannst du mal gucken oder bei Vista oder bei Investing.com, wo wird das Wertpapier gehandelt? Die haben dann auf Datenblätter ist das, was man, wo man alle Informationen zu einem Wertpapier drauf hat. Und Kursdaten, Preisdaten, Stammdaten, sowas nennt man insgesamt Datenblatt oder Factsheet, ist bei allen Finanzportalen so. Die meisten Depotbanken bieten das auch an und nennen so gebündelt alle Informationen zu einem Wertpapier. Und da hast du oft einen Reiter, der heißt irgendwie Börsenplätze oder verfügbare Kurse oder alle Kurse. Und da kannst du dir das, wie das, was ich eben gezeigt habe, da war der Screenshot von Finanzen.net für Xetra Gold, kannst du dir angucken, wo wird das Wertpapier gerade gehandelt? Was für Preise gibt es? Die Preise wäre ich vorsichtig, sehr vorsichtig, weil ja, also zum einen bezahlen die Preisquellen für die Platzierung. Also wenn irgendwas oben umrandet in einem Kästchen ist, dann wird dafür gezahlt. Wenn irgendein Preis vorne ist und man muss auf Weiterklicken, dann wird auch dafür bezahlt. Das gilt übrigens auch für Marktplätze und Depotbanken. Und guck auf den Zeitstempel. Also das ist ja ganz wichtig, wenn du Preise miteinander vergleichst, dann kann ja der eine älter sein und der andere neuer. Also ein Preis sollte immer, ist dann für dich, also Preis, damit meine ich nicht den letzten, auch nochmal super, super wichtig, sondern Geldbrief, also die Angebotspreise. Der letzte ist das Schnee von gestern, ist für die Historie gut, aber nicht für deinen Kauf oder deinen Verkauf. Geldbrief ist das Relevante und die haben einen Preisstempel, da guckst du, von wann ist der? Es kann natürlich sein, dass der älter ist. Das heißt jetzt nicht, also wenn der nicht gerade jetzt hat, dann kann es sein, dass der älter ist, weil es keinen neueren gibt. Aber dann guckst du einfach, wo ist das meiste Volumen, gehst mal auf die Seite und du kriegst irgendwann so eine Routine. Mach dir einmal die Mühe, versuch das zu vergleichen. Also und dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie du den liquiden Markt findest. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich freue mich, wenn hier jetzt noch eine Frage ist. Ansonsten habe ich auch schon relativ lange gesprochen. keine mehr. Dann freue ich mich über Feedback, wie ihr das fandet und was für Fragen ihr überhaupt noch gerne hättet. Die können wir gerne anbieten. Aber wie gesagt, wir machen einmal in der Woche sowieso eine Live-Session, setzen sicherlich auch die Kooperation mit der ING fort. Nächste Mal im März spreche ich über Geldmarkt, über wirklich, also Geldmarkt heißt ganz kurzfristig Tagesgeld und Festgeldersatz an der Börse über ETFs und ultra kurz laufende Anleihen. Könnt ihr euch anmelden über die Website bei uns oder über die ING. Okay, dann sind wir am Ende und ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz super Zeit in den nächsten Tagen. Geruhsam, viel Erholung. Einen guten Start ins neue Jahr. Viel Erfolg mit eurer Geldanlage und cool, dass ihr euch darum kümmert. Ihr seid da in der Minderheit, aber auf jeden Fall besser dran als oder in der besseren, funktionierenden Minderheit für euch selbst als alle anderen, die sich gar nicht um ihr Geld kümmern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.